Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute und in den kommenden beiden Wochen werden wir auf vielfachen Wunsch Beiträge vom letzten Kirche in Not-Kongress in Augsburg ausstrahlen. Diese Kongresse sollen, wie der Name schon sagt, ein Treffpunkt der Weltkirche sein, wollen aber auch die Nöte und Sorgen der Kirche hier bei uns wahrnehmen. Und das spiegelt sich dann wieder in den Referenten aus vier Kontinenten und in der Themenvielfalt, von der wir hier in unserer Sendung nur einen kleinen Ausschnitt zeigen können. Was aber bei allen Unternehmungen kennzeichnend für das Wirken von Kirche in Not ist, ist die Treue und die Liebe zum Heiligen Vater in Rom. Und sein Vertreter in Deutschland, der Schweizer Erzbischof Jean-Claude Périssé, war im vergangenen Jahr in Augsburg und sprach unter anderem über seine ganz persönlichen Beziehungen zum Hilfswerk. Seine Laudatio hören wir jetzt und im zweiten Teil dann das Referat von Bestsellerautor Manfred Lütz.
Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir freuen uns alle sehr, dass Sie da sind. Sie wissen, dass der Heilige Vater Kirche in Not eng verbunden ist und dass er schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass er Kirche in Not regelmäßig Geld spendet. Aber er ist auch mit dem Herzen dabei, dass Sie als sein Vertreter heute die Laudatio auf diesen Geburtstagskind heute halten, freut und ehrt uns sehr. Und es ehrt auch Werenfried von Straten, der das Ganze in Schwung gebracht hat, ins Leben gesetzt hat. Sie haben das Wort, Herr Nunzius.
Also nicht nur der Papst, aber auch der Nunzius in Deutschland ist mit Kirche in Not streng verbunden. Als ich Sekretär war in Südafrika, Peru und dann Pakistan und schließlich in Japan als Nunzius, habe ich viel mit Kirche in Not zu tun gehabt, denn ich sah die Hilfe, die Kirche in Not zu der Kirche, der Lokalkirche gebracht hatte. Und es freut mich, dass ich eingeladen wurde, eben an diesem Akt für den Abschluss des Jubiläumsjahres 60 Jahre Kirche in Not, dass ich eingeladen wurde. Damit der Glaube lebt, lautet das Leitwort des Jubiläums der Gründung von Kirche in Not vor 60 Jahren. Man hätte vielleicht eher einen Leitgedanken erwartet, der die Liebe thematisiert, da es sich um ein Hilfswerk handelt, oder ein Wort über die Hoffnung, dass sich mit Not in unserem Kontext schnell der Gedanke an eine Verbesserung der Situation verbindet. Aber weiterhin ist Glaube der Schwerpunkt, eben weil es sich um ein kirchliches Werk handelt, ein Werk durch, in und mit der Kirche Christi. In diesem Sinne ruft uns Papst Benedikt des Öfteren in Erinnerung, dass das Christentum nicht eine Zusammenfassung von Ideen ist, sondern Begegnung mit dem lebendigen Christus. Die Osterzeit, in der wir stehen, ist uns eine besondere Hilfe zu verstehen, wie der Glaube die Grundlage jeglichen guten Werkes ist und besonders eines Liebeswerkes wie Kirche in Not, das schon durch 6 Jahrzehnte in seiner Art die Bereitschaft der Kirche und der Gläubigen zu konkreten Projekten der nächsten Liebe im Hinblick auf je neu entdeckte Nöte in der Welt verkörpert, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Das Charisma von Pater Werenfried ist in der Gottesliebe verwurzelt, in der Liebe zu Gott und in der Liebe, die von Gott her zu den Mitmenschen führt. So wie der Apostel Paulus im Hohen Lied der Liebe des 1. Korintherbriefes schreibt, Die Liebe ist gütig, sie erreifert sich nicht, sie prallt nicht, sie bläht nicht auf. So hat Pater Werenfried auf die Nöte der Zeit, die er kannte, eine Antwort gegeben und aus verschiedenen kleineren Formen der Liebestätigkeit das heutige Hilfswerk Kirche in Not gebildet. Die Verkörperung des wunderbaren Incipit der Pastoral Constitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils, in dem es heißt, Zitat, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Ich möchte hier kurz etwas erwähnen, was ich von Pater Werenfried persönlich gehört habe. Wir waren im Jahr 1995 zusammen im Zug auf der Rückreise von Krakau nach Warschau nach einer Tagung in Częstochowa, auf der sich kirchliche Hilfswerke für die osteuropäischen Länder mit der Lage nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime beschäftigt hatten. Ich erkundigte mich bei Pater Werenfried über die Hilfe für die Seminare der russisch-orthodoxen Kirche. Und bald kam er auf das zu sprechen, was er seinen siebten Hilfsraum nannte, China. Das heißt, Russland war der sechste, was zugleich bedeutete, es gab fünf vorausgehende. Vor der Nachkriegshilfe für die Hungernden in Deutschland, für die der junge Prämonstratenser Mönch bei holländischen Landwirten Schinken sammelte, um sie dann über die Grenze zu bringen, bis hin zu den heutigen Beiträgen zu dem Bau von Schulen, Kirchen und geistlichen Zentren, hat Pater Werenfried Zeugnis dafür gegeben, dass die Liebe wirklich erfinderisch ist, dass sie in Güte demütig handelt, ohne Aufhebens davon zu machen. Entsprechend dem Sprichwort, das Gute macht keinen Lärm. Oder denken wir auch an das Wort Christi, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. In der Enzyklika Deus Caritas Est schreibt Papst Benedikt, Zitat, auch die Kirche als Gemeinschaft muss Liebe üben. Das wiederum bedingt es, dass Liebe auch der Organisation als Voraussetzung für ein geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf. Ende des Zitats. Ist eine solche Äußerung nicht ohne Abstriche auf Kirche in Not anwendbar? Das bedeutet dann, dass das Hilfswerk in allen seinen organisatorischen Aspekten Liebe übt und verwirklicht. Ein zweiter Aspekt des Charismas der Liebe bei Pater Werenfried ist in der Tatsache zu sehen, dass er seine Liebestätigkeit nicht im Alleingang verwirklicht hat, sondern im Zusammenwirken mit anderen. Ja, die Liebe bläht sich nicht auf, schreibt der Apostel Paulus. Liebe ist nicht nur Liebe zum Nächsten, dem ich Hilfe bringe, sondern auch und zuerst Bestandteil meiner Haltung mir selbst gegenüber. So macht es Gott selbst, wenn er in der Kirche und durch die Kirche die Welt erlöst. Die Apostel und in ihrer Nachfolge die Bischöfe und Priester hat er zu Vermittlern seiner Gnade gemacht. Und jeder Christ, jede Christin ist gerufen, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und wozu? Damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Salz schafft Dauerhaftigkeit. Das Licht würde uns den Weg nicht erleichtern, wenn es ihn nur blitzartig hell machen würde. Deshalb ist es nötig. Und Pater Werenfried hat es so verstanden, das Hilfswerk Kirche in Not als Werk der Kirche zu errichten. Sein Charisma, aber Bild der Gottesliebe für die Welt zu sein, wird von anderen mitgetragen. Dadurch beweist das Hilfswerk, dass es kirchlich handelt, als Kommunio der Gläubigen in der Nächstenliebe. Nichts anderes wollte der heilige Paulus von den Korinthern, als er ihnen in seinem zweiten Brief an sie in Bezug auf die Kollekte für die Armen in Jerusalem schrieb. Zitat: Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. Das dritte Merkmal, das die Tätigkeit von Kirche in Not kennzeichnet, ist ihre missionarische Ausrichtung. Hat nicht Christus selber seinen Jüngern gesagt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt? Ich habe vor einigen Jahren in der französischen Ausgabe von Kirche in Not ein vortreffliches Beispiel dafür gelesen. Ein Bildreporter, der die ganze Welt gesehen hatte, sagte: Ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Gott in der Kirche am Werk gesehen, in den vielfältigen Liebeswerken, in den armen Apotheken, Altenheimen, Krankenhäusern und Schulen, in denen die Nächstenliebe so großzügig und mit Ausdauer den bedürftigen Menschen erwiesen wird. In der Enzyklika Deus Caritas Est erinnert uns Papst Benedikt daran, dass das Wesen der Kirche sich in einem dreifachen Auftrag ausdrückt: Verkündigung von Gottes Wort, Kerygma Martyria, Feier der Sakramente, Liturgia, Dienst der Liebe, Diakonia. Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich nicht voneinander trennen lassen. Soweit Papst Benedikt. So ist in der Kirche das Hilfswerk Kirche in Not, Träger der Frohbotschaft Christi, Mitarbeiter in der Evangelisierung für die Erlösung der Welt durch seine Hilfswerke im Namen Gottes, weil Gott die Liebe ist. Vielen Dank.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Sie hören Ausschnitte vom Kirche in Not-Kongress im letzten Jahr. Nach der Laudatio von Nuntius Jean-Claude Perisset hören Sie nun das Referat von Bestsellerautor Manfred Lütz.
Ja, zunächst vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Gott, neue Fragen, überraschende Antworten. Ich muss zunächst mal vorweg sagen, ich fürchte, dass so überraschend viele Antworten für das hiesige Publikum nicht sein werden, aber das ist etwas weiter sozusagen zu verstehen. Man hat mich aufgefordert, um über dieses Buch zu reden, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Aber ich muss zunächst mal vielleicht den Werbeblock vorweg machen. Das Buch ist jetzt sehr gut verkauft und ich rede da gleich auch drüber. Aber es gibt schon wieder ein Buch über Gott von Alexander Kitzler, nämlich der aufgeklärte Gott. Wer mein Buch gekauft hat, muss das unbedingt auch kaufen, um das klar zu sagen. Weil und ich würde Ihnen auch raten, Katholiken können ja auch mal was clever sein, kaufen Sie es sofort, dann kommt es auf die Bestsellerliste, das ist ganz wichtig. Ja, außerdem muss ich darauf hinweisen, das habe ich letztes Jahr schon gemacht, hier ist ja diese Nettgruppe mit den Kindern, die immer so tolle Sachen machen, ja. Da habe ich doch gestern Abend beim Abendessen gehört, da sind insgesamt an Spenden gestern Abend insgesamt als Spenden 50 Cent eingegangen. Ja, und das kann ja nicht stimmen und deswegen würde ich Sie einfach auffordern, jetzt gleich noch da draußen was zu spenden, damit der Betrag wieder sich dem Betrag annähert vom letzten Jahr, der war ganz gut. Und das müsste man vielleicht noch mal Guinness-buchmäßig vielleicht sogar überrunden. Ja, jetzt aber zu meinem Thema. Es geht um die Gottesfrage. Und ich bin schon seit langem der Auffassung, wir müssen sehr aufpassen, dass wir in der Kirche nicht dauernd rumjammern und sagen, das ist alles so schrecklich in der Welt und so weiter. Wir müssen mal mutig sein und den Glauben auch wieder tapfer vertreten. Wir haben da eben einige Zeugnisse von gehört. Papst Benedikt XVI. Macht es uns vor. Das heißt, es besteht eigentlich gar kein Anlass, dauernd zu klagen über die schlechten Zeiten und so weiter. Und wir haben es eben noch mal in der Botschaft des Papstes gehört, wir sollen den lieben Gott auch den Menschen vermitteln, die von ihm noch gar nichts gehört haben. Ich fand eines der spannendsten Projekte, ich habe viele Diskussionen natürlich geführt über mein Buch auch im Osten Deutschlands, das fand ich total spannend. Ich war beim MDR in Leipzig, nachmittags Live-Sendung, Fernsehsendung im MDR, die Sendung für die atheistische Hausfrau. Und das war richtig toll, ja. Die haben Straßenumfragen gemacht. Da gab es eigentlich kein wirklich atheistisches Bekenntnis, sondern immer so Antwort nach dem Motto, da muss es irgendetwas geben, ja. Sehr nette und sehr interessierte Fragen. Auch die Redaktion war höchst interessiert. Das heißt, das finde ich sehr spannend und sehr eindrucksvoll. Und wir Christen sollten mal aufhören, darüber zu klagen, dass es nicht genügend Gottgläubige gibt. Ich habe mal einem Bischof vorgeschlagen, nach diesen Erfahrungen, die ich da im Osten Deutschlands gemacht habe, er sollte sein Ordinariat mal zumachen, 3 Monate lang die ganzen Leute in den Osten schicken. Ja? Dann hätten wir möglicherweise im Osten ein Problem gelöst und im Westen ein Problem weniger, um das mal so ganz scherzhaft zu sagen. Wäre nur für drei Monate, gar nichts gegen Ordinariate. Ich habe gute Freunde, die da arbeiten. Nicht, aber einen Scherz darf man ja mal machen. Ne? Ja, gut, also wir müssen wieder zu den Menschen gehen. Ich habe dann einen Artikel geschrieben, zu Weihnachten habe ich dem Neuen Deutschland angeboten. Ne? Also dem Neuen Deutschland und der Deutschen Tagespost, also der Tagespost dieser Zeitung, die übrigens die beste Rezension meines Buches geschrieben hat, müssen Sie auch alle abonnieren, um das klar zu sagen. Beste katholische Zeitung, wo gibt. Und zwar den gleichen Text, weil unser großes Problem doch ist, viele Katholiken reden vielleicht auch hier, da reden die ganz tolle Sachen, ja. Aber das Wichtige ist doch, dass wir diese Botschaft auch den Menschen draußen verkünden, und zwar auf eine respektvolle Weise, dass die auch zuhören, ja. Und deswegen kam es mir darauf an, genau den gleichen Text da zu publizieren. Der Text endete im Neuen Deutschland mit "Frohe Weihnachten, ihr Atheisten". Und ich habe natürlich schon den katholischen Glauben dort vertreten, auch in der Tagespost. War der gleiche Text. Und darunter stand dann beim Neuen Deutschland, dieser Text erscheint gleichzeitig in der sozialistischen Tageszeitung Neues Deutschland in Berlin. Und im Neuen Deutschland stand, dieser Text erscheint gleichzeitig in der katholischen Tageszeitung, die Tagespost in Würzburg. So, das war so ein bisschen das Projekt, um das es mir bei dieser ganzen Sache auch ging. Denn letztlich ist es doch so, seit 40 Jahren reden wir über die Gottesfrage. Im Studium haben wir schon davon gehört, Johann Baptist Metz hat dazu Kluges gesagt, die Gottesfrage ist die entscheidende Frage. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu meinem Buch ist mir ein Buch aus dem Jahr 1969 in die Hand gefallen. Das war eine Radiosendung, eine Serie im Bayerischen Rundfunk, Radioserie. Und da haben einige junge, hoffnungsfrohe Theologieprofessoren Beiträge geleistet. Unter anderem ein gewisser Professor Josef Ratzinger und ein gewisser Professor Robert Spähmann. Da ging es um die Gottesfrage. Und wir reden immer wieder von der Gottesfrage. In der Evolutionsdebatte, die wir führen, steht die Gottesfrage dahinter. In der Hirnforschungsfrage, Frage nach der menschlichen Freiheit. In den bioethischen Debatten, die wir zurzeit führen, Stammzellendebatte, da habe ich mich letztlich auch nochmal zu geäußert. In der Wertedebatte, Werte hängen in der Luft, wenn sie nicht letztlich im Gottesglauben fundiert sind. Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Dostojewski, die Brüder Karamasow. Das heißt, die Gottesfrage steht hinter all diesen Debatten. Und Jürgen Habermas hat im Jahr 2001 in seiner sehr nachdenklichen, berühmten Paulskirchenrede gesagt, er sei der Auffassung, dass wir den religiösen Bürger im säkularen Staat wieder als religiösen Bürger ernst nehmen müssen. Das heißt, er muss sich artikulieren können als religiöser Bürger. Früher hat man gesagt, sozusagen viele Diskurstheoretiker haben gesagt, naja, also wenn man gesellschaftliche Diskurse macht, gesellschaftliche Diskussionen, dann darf man nicht über Religion reden, das ist Privatsache. Und da sagt Jürgen Habermas, einer der Protagonisten, wenn Sie so wollen, auch noch der 68er, aber ein sehr geistreicher, nachdenklicher Mensch, das gehe nicht. Der religiöse Bürger müsse im säkularen Staat als religiöser Bürger ernst genommen werden. Und er hat gesagt, dass wir die Gottebenbildlichkeit des Menschen letztlich als das Fundament der Menschenwürde wieder übersetzen müssen. Er hat gesagt, wir brauchen, etwas dramatisch formuliert, rettende Übersetzungen des Begriffs Gottebenbildlichkeit hin auf die Menschenwürde hin, weil er sehr fein spürt, dass ohne den Glauben an Gott gesellschaftsweit die Menschenwürde in Gefahr ist, nicht mehr wirklich fundiert zu sein. Und Jürgen Habermas selbst ist bekennender Atheist, nennt sich religiös unmusikalisch. Also er hat das sehr fein gespürt. Und wenn Habermas sagt, wir müssen öffentlich wieder von Gott Ebenbildlichkeit reden, dann müssen wir auch öffentlich wieder von Gott reden. Und
Und in diesen ganzen Debatten ist mir aufgefallen, dass es aber eben kein Buch gab, so aus meiner Sicht jedenfalls, dass man einem normalen Atheisten in die Hand drücken kann und sagen kann, da sind die wesentlichen Argumente drin, ist auch noch ein bisschen unterhaltsam und ist nicht zu dick. Ne? Denn warum soll denn ein Atheist abends mit Gott ins Bett gehen, wenn das nicht wenigstens unterhaltsam ist? Ne? Das muss man sich ja mal klar machen. Und wenn das zu dick ist, das gibt auch Magendrücken und so, das ist auch nicht gut. Also unter 300 Seiten, das war die Bedingung. Es ist dann 297 Seiten dick geworden. Also und das auch nur dadurch, dass ich die Einleitung über römische Zahlen, ne? Gewisse Tricks dürfen sein. Das heißt, aber man, Papst Benedikt XVI. Sagt immer wieder, das Christentum ist einfach. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft. Das heißt nicht, dass das Christentum simpel ist. Gerade dieser Papst denkt mit hoher Vernunft über das Christentum nach. Aber letztlich geht es darum, den Menschen klarzumachen, dass man nicht ein ausführliches Studium machen muss, um dann zum Glauben zu kommen. Im Gegenteil, manchmal muss man einen starken Glauben haben, um das Studium gläubig durchzustehen. Sondern es geht darum, dass man... Ja, das war jetzt auch nicht böse gemeint, um das klar zu sagen, ja? Also... es geht darum, dass wir den Glauben wieder normal den Menschen verkünden. Und schon der Ausdruck verkünden ist ein Problem. Ja? Denn was mir aufgefallen ist, wir haben ja inzwischen eine Theologensprache, die kein Mensch mehr versteht. Ja? Ich habe das mal erlebt bei einer großen Veranstaltung, einer großen deutschen Kathedrale, die ganze Kathedrale voll. Und dann sagte eine Pastoralreferentin, machte so eine Einführung in dieses Bauwerk. Das war eine sehr sinnvolle Sache und das war auch sehr gut. Und die sagte... Wenn wir uns auf dieses Gebäude einlassen. Ja, und da habe ich mir überlegt, welcher Metzger redet so? Also Metzger lassen sich grundsätzlich nicht auf Gebäude ein. Grundsätzlich nicht. Metzger lassen vielleicht Wurst aus, aber sich nie auf Gebäude ein. Ja? Aber für uns Theologen oder für uns Christen ist das eine völlig selbstverständliche Sprache. Ja? Man lässt sich ein Stück weit natürlich. Ne? Man lässt sich ein Stück weit ein auf eine Kathedrale. Ja. Und wenn jemand so redet, wissen die meisten Leute schon, da brauchst du nicht mehr hinzuhören. Das tun die dann auch. Ja. Das heißt, das Problem ist, wir haben eine Sprache, die die Leute abschreckt. Wir brauchen also sozusagen eine normale Sprache. Dann habe ich überlegt, ich habe ja Theologie studiert. Ich bin ja auch so ein bisschen professionell verbildet. Wie kriege ich das hin? Über Gott? Ich meine, das Thema ist unter uns gesagt ja nicht sehr originell. Ja. Da hat ja schon der ein oder andere mal drüber geschrieben. Ne? Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich auf der Straße angesprochen würde von irgendeinem Menschen und er würde sagen, ich habe gehört, Sie sind Christ, Sie sind katholisch, ja? Können Sie mir mal so ein paar Argumente rüberwachsen lassen? Dann kann ich ja auch nicht sagen, gute Frage, ich muss mal gerade in meine Bibliothek gehen, ich komme in ein paar Monaten wieder, ja? Dann ist der Mann verhungert, ja, oder desorientiert oder schon in die Psychiatrie abgeführt, weil der nicht von der Stelle gekommen ist. Das heißt, ich muss doch in der Lage sein, habe ich mir gedacht, mit 53 Jahren, und ich habe was studiert, einem Menschen stand bete zu sagen, warum ich glaube. Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns lebt, wie es im ersten Petrusbrief heißt. Und das muss jeder von uns. Das können wir nicht delegieren an die Theologen, das muss jeder können. Und dann muss man das, finde ich, auch in einer Sprache machen, die einigermaßen normal ist. Ich bin dann in Urlaub gefahren, habe überhaupt keine Bücher mitgenommen. Nur ein einziges dickes Buch, die Geschichte des Atheismus von Georges Minois, sehr gescheit geschrieben. Und habe mir dann einen gescheiten Atheisten vorgestellt und habe überlegt, was ich dem sagen würde. Und dann war die Frage, kann man, weil meine bisherigen Bücher immer so ein bisschen unterhaltsam waren, kann man eigentlich unterhaltsam über Gott schreiben? Und da war ich also bis zum Schluss sehr unsicher. Und dann hat das irgendwie geklappt. Ich glaube deswegen, weil der Heilige Geist letztlich Humor hat. Das ist ja meine lange Überzeugung, sonst würde der das mit uns gar nicht aushalten. Also letztlich, wenn man das dann macht, dann klappt das auch einigermaßen. Und dann habe ich das Buch vorher lesen lassen von einem atheistischen Metzger und von Professor Robert Spähmann. Und die haben das beide begriffen und das fand ich gut. Ja? Also das war sozusagen die Zielvorstellung. Ich habe es dann auch noch einige Theologen lesen lassen. Einer meiner alten Lehrer war ganz entsetzt über das Deutsch. Also ich habe zum Beispiel dann bei der Trinitätslehre, also mir kam es darauf an, dass ich wirklich jetzt nicht irgendwie so salopp oberflächlich über Gott schreibe, sondern dass ich wirklich die Substanz des christlichen Glaubens rüberbringe. Darauf kam es mir an, in normalem Deutsch. Also auch die Trinitätslehre, ja. Normalerweise am Trinitätssonntag predigt der Pfarrer ja meistens irgendwie über die neueste Caritas-Sammlung oder sowas, weil das ist so kompliziert, ja. Aber Karl Rahner hat schon mit Recht gesagt, wenn die Trinitätslehre das Zentrum unseres Glaubens ist, dann müssen wir darüber auch mehr reden und das müssen wir auch können, ja? Und dann habe ich da die Frage gestellt, wie soll man sich denn einen Gott in drei Personen vorstellen? Da stellen sich die Leute vor, da sitzen da oben drei Personen und spielen Skat, ja? Ja, das denkt sich doch der normale Mensch, ja? Ja, und da hat mir dieser eine Professor gesagt, nee, das könne man so nicht, also über die Trinität und Skat spielen. Gut, und das ganze Kapitel endet natürlich selbstverständlich gut katholisch mit dem Satz, Skat spielen ausgeschlossen. Ja, klar, ja. Aber die Frage muss man doch mal am Anfang stellen. Und ich habe das dann meinem Diplomvater Wilhelm Bräuning lesen lassen. Dann habe ich, der war ganz begeistert und sagte, super Buch, ja. Und Dogmatiker aus Bonn. Und zum Schluss habe ich gesagt, Professor Bräuning, sagen Sie mal, der Stil des Buches, wie fanden Sie das denn so? Ja, und dann sagte, wissen Sie, Herr Lütz, an einigen Stellen habe ich geschluckt. Aber dann war es runter. Ja, und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Das heißt, es ist ein bisschen ein Buch gegen schlampigen Atheismus und frömmelnden Glauben. Es beginnt mit Elton John. Elton John setzte sich ans Klavier, Sie erinnern sich an die Beerdigung von Lady Diana. Und das war ja die größte Trauerveranstaltung seit Bestehen der Menschheit. 6 Milliarden Menschen waren verzweifelt, ja. Eine junge, dynamische, vitale Frau wurde plötzlich zur Leiche. Und die Veranstaltung, die man da über die Medien rüberbekam, war auch eine heidnische Veranstaltung. Das war zwar eine christliche Beerdigung, aber das Christentum, oder es waren nur christliche Formen, die da vorkamen. In Wirklichkeit war es eine gigantische Form der Verzweiflung. Die englische Königin war zwischenzeitlich nicht verzweifelt genug, ja. Das hätte sie fast den Thron gekostet, ja. Dann hat sie sich entschlossen, etwas verzweifelt zu werden. Das hat sich, hat dann den Thron sozusagen gerettet über die Verzweiflung halt. Und bei dieser Veranstaltung setzte sich Elton John ans Klavier und spielte einen Song, der auch einen heidnischen Text hatte. Völlige Verzweiflung. Like a candle in the wind. Wie eine Kerze im Wind. Aber da war Musik. Und diese Musik erhob die Menschheit in diesem Moment über die materielle Basis der Existenz hinaus. Wohin? Vielleicht nicht gleich zu Gott. Aber über diese Basis hinaus. Ich glaube, Musik, Kunst, das ist ein Medium, über das Menschen den Weg zu Gott finden können. Die Leute denken ja heute häufig, Psychologie sei der richtige Weg. Übrigens, konservative Katholiken denken manchmal auch, die konservativen Psychos seien die dollsten. Ja, darüber könnte man den Glauben kriegen. Da rate ich ab von. Ja, also über Psychologie kommt man gar nicht zum Glauben. Weder mit Freud, noch mit Frankl, noch mit Jung, noch mit Lütz. Also man kommt über Psychologie, nee, das muss man klar sagen. Psychologie ist für den Glauben völlig unzureichend. Das ist eine gute Therapiemethode, wenn sie gute Effekte hat. Aber man soll da die Psychologie nicht überschätzen. Die Leute denken ja immer, der Sigmund Freud hätte rausgekriegt, dass der liebe Gott so ein kleiner Mann im Ohr ist, den man mit guter Psychotherapie wegmachen kann. Das ist auch ein Irrtum. Und auch der große Kirchenvater des Atheismus, Feuerbach, da wird ja immer gesagt, der habe sozusagen den Atheismus bewiesen. Das hat er überhaupt nicht. Wer Feuerbach mal liest, Feuerbach hat die Nicht-Existenz Gottes einfach vorausgesetzt. Und wenn Gott nicht existiert, dann ist Religion natürlich ein höchst merkwürdiges Phänomen. Also mit jemandem zu reden, der gar nicht da ist, ja, da haben wir heute gute Behandlungsmethoden. Ja. Ritusveranstaltungen zu besuchen für nichts und wieder nichts. Ja. Wallfahrten zu machen quer durch Europa, obwohl derjenige, weswegen man da wallfahrtet, überhaupt nicht da ist. Das ist erheblich anstrengender als eine anständige Schizophrenie. Ja? Also das ist, wenn es Gott nicht gibt, dann ist Religion ein höchst merkwürdiges Phänomen. Und dann hat Feuerbach sich überlegt, wie kann man sich das denn erklären? Und da hat er die Projektionsthese entwickelt, dass er gesagt hat, die Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte und die werden ja nicht alle erfüllt in diesem Leben, das stimmt ja. Und deswegen stellen sie sich vor, im Himmel würden die Wünsche erfüllt. Und da gäbe es einen Wunscherfüller namens Gott. Ich nenne das immer den Sahnetortenbeweis. Das heißt, man kann sich natürlich Sahnetorte wünschen. Man kann sich nach Sahnetorte sehnen. Das heißt natürlich nicht, dass es die Sahnetorte gibt. Da hat Feuerbach recht. Aber es heißt glücklicherweise auch nicht, dass es Sahnetorte nicht gibt. Das heißt, dass es dieses psychologische Argument ist letztlich völlig untauglich. Und ich habe das dann in meinem Buch auch mal umgedreht. Wenn man mal davon ausgeht, dass es Gott gibt, dann ist Atheismus natürlich ein höchst merkwürdiges Phänomen. Ja? Totaler Realitätsverlust. Jemanden gar nicht wahrnehmen, der im Raum ist, ja. Da haben wir heute auch. Da haben wir. Ja, jetzt klatschen Sie mal nicht so lange, ich muss gleich raus, ich muss doch zur Erstkommunion meiner Nichte. Also, da haben wir heute auch gute Therapiemethoden, ja? Schwere Beziehungsstörung, depressiver Nihilismus. Und da gibt es natürlich auch gute Argumente, warum man Atheist ist, obwohl es Gott gibt. Zum Beispiel mal sturmfreie Bude haben. Nicht jemand, der einem dauernd zuschaut bei seinen ganzen Nickeligkeiten, die man so macht, und Charakterlosigkeiten. Oder in einer narzisstischen Gesellschaft mit diesen ganzen selbstverliebten Stars. Für so einen selbstverliebten Stars ist ja eine Stellenbeschreibung oberhalb seiner selbst psychologisch gar nicht denkbar. Karl Lagerfeld ist mal gefragt worden, ob er an Gott glaube. Und da hat Karl geantwortet, es beginnt mit mir, es endet mit mir, basta. Ja, das ist auch total konsequent. Ja? Das heißt, es gibt gute psychologische Gründe, nicht an Gott zu glauben, obwohl es ihn in Wirklichkeit gibt. Damit will ich sagen, letztlich ist die Psychologie unzuständig für diese Frage. Ich habe dann ein Kapitel, der Gott der Atheisten, wo ich darüber ein bisschen berichtet habe. Und dann das entscheidende Argument kommt im Kapitel, der Gott der Kinder, vor. Dieses Kapitel beginnt mit dem Satz, Kinder sind keine Atheisten. Nie. Weil Kinder eigentlich die Welt selbstverständlich als sinnvoll erleben. Die Welt ist sinnvoll, ist ein Geschenk und ist wunderbar. Ja? Erst wir Erwachsenen sehen die Welt dann unter unterschiedlichen Perspektiven. Zu Recht übrigens. Unter chemischer Perspektive ist jeder von Ihnen etwa 60 Cent wert. Ne? Weil sie zumeist aus Wasser bestehen oder bei erhöhten Wasserpreisen 80 Cent. Ja, das war auch nicht viel. Ja, aber das ist durchaus wahr. Aber es ist nur eine Perspektive, die ganz nützlich ist, aber natürlich nicht das Ganze wirklich fasst. Und wenn zum Beispiel, und die Perspektive, die Kinder auf die Welt haben, ist keineswegs weniger wahr als unsere Perspektive, die wir als Erwachsenen so häufig haben. Wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fahren, nicht? Am Abend vor der Urlaubsfahrt packt die Ehefrau das Auto. Das Auto wird gepackt bis in den letzten Kubikzentimeter hinein, wird es vollgestopft. Mitternacht ist die Ehefrau mit dem Packen fertig. Die Frau ist fertig. Ja, es geht um Urlaub, um es klar zu sagen. Ja? Am nächsten Morgen, man fährt natürlich 1000 Kilometer weit in die Bretagne. Meine Schwester fährt immer in die Bretagne, nicht wahr? Ich weiß auch nicht warum, aber egal, in die Bretagne muss es sein. Nicht wahr? Und natürlich fährt der Ehemann, klar, Mann am Steuer, ja. 1000 Kilometer weit bei den französischen Verkehrsverhältnissen. Ja? Der Mann ist nach 1000 Kilometer Autofahrt fertig. Dann kommt man auf dem Campingplatz an und baut das Zelt auf. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie mal eine Gebrauchsanweisung bei IKEA gelesen haben. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn ich sterben sollte und ich wache dann auf und ich sehe eine Gebrauchsanweisung, bin ich in der Hölle gelandet. Ja? Das ist ja unglaublich. Also ein riesiges Zelt mit langer Gebrauchsanweisung. Ich war 3 Stunden lang, packt man das Zelt aus, baut es auf, macht Fehler. Die Nachbarschaft auf dem Campingplatz hilft mit. Schließlich nach 3 Stunden schweißtreibender Arbeit steht das Zelt. Dann baut man sich einen Campingstuhl auf, einen Campingtisch, rammt einen Schirm in den Boden und dann setzt sich der Vater in den Campingstuhl und liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Meine Damen und Herren, das hätte man auch einfacher haben können, nicht wahr? Der Junior ist zwischenzeitlich an den Strand gegangen, hat mit Muscheln gespielt, hat mit Sand gespielt, hat übers Meer geschaut, hat Schiffe am Horizont gesehen und an die Geschichten gedacht, die Mutter ihm so erzählte. Wer hat in dieser Situation eine bessere Sicht der Wirklichkeit? Die Erwachsenen oder der 5-jährige Junior? Das heißt, ich glaube, Kinder sehen die Welt sinnvoll. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat in diesem Sinn durchaus seinen guten Sinn. Es gibt dann ein Kapitel, der Gott der Religionen, der Gott der Wissenschaftler, da geht es um Galilei, um Darwin und so weiter, dass das Christentum die Wissenschaft sozusagen erfunden hat. Es gibt den Gott der Philosophen, dann schließlich natürlich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und schließlich das schwierigste Kapitel, die Antwort, da ging es darum, wirklich den christlichen Glauben in normalem Deutsch darzustellen. Das war vielleicht das Schwierigste, das beginnt mit Edith Stein, als jemand, der tatsächlich zum Glauben kommt. Und am Ende endet das Ganze wieder mit Musik. Die Schönheit wird die Welt retten, hat Dostojewski gesagt. Und Musik ist wirklich etwas, was einen dann ergreift, auf dem Sterbebett zu liegen und die Matthäus-Passion von Bach zu hören. Und nicht in diesem Moment wenigstens dem Gott zu antworten, der einen da anspricht. Ich glaube, das ist kaum einem Menschen wirklich möglich. Das Buch endet wieder mit einer Beerdigung. 2 Wochen nach der Beerdigung von Lady Diana starb in Kalkutta Mutter Teresa, der Engel der Armen. Und da war es eine ganz andere Beerdigung. Ich lese Ihnen dieses Schlusskapitel vor. Das Buch begann mit der heidnischen Totenklage um Lady Diana. Wenige Tage nach Lady Diana starb in Kalkutta Mutter Teresa, der Engel der Armen. Eine ganz andere Totenfeier wurde da in alle Welt übertragen. Fast heiter sah man die Schwestern des Ordens von Mutter Teresa sich um die Gäste kümmern. Man hatte merkwürdigerweise keinen Moment lang den Eindruck, diese ihre engsten Mitarbeiterinnen vermissten Mutter Teresa, denn sie waren sichtbar gewiss, dass ihre Ordensgründerin nun bei Gott sei und um ihre Fürbitte angerufen werden könne. Höhepunkt dieser Totenfeier war natürlich die Heilige Messe. Bei jeder Heiligen Messe versammelt der Priester ausdrücklich alle Engel und Heiligen um den Altar. Der ewige himmlische Gottesdienst und die irdische Feier vereinigen sich in einem Moment. Und wenn die Messe besonders feierlich ist, wird sie gesungen. Eine solche Messe in einer gotischen Kathedrale ist ein wahrhaft ganzheitliches Schauspiel. Denn was man hört, das sieht man da zugleich. Ein Abbild des Himmels. Doch der Höhepunkt des christlichen Glaubens ist nicht die ästhetische Ergriffenheit bei einer Messe in der Sainte-Chapelle in Paris. Mutter Teresa hat einmal gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Himmel sein wird, aber ich weiß, dass, wenn wir sterben und es kommt die Zeit, dass Gott uns richtet, er uns nicht fragen wird, wie viele gute Sachen hast du in deinem Leben gemacht? Er wird uns eher fragen, mit wie viel Liebe hast du das getan, was du getan hast? Und ein andermal sagte sie, es ist wichtig, Gott zu finden. Und er kann nicht im Lärm und in der Rastlosigkeit gefunden werden. Gott ist ein Freund der Stille. Sieh doch, wie die Natur in Stille wächst. Die Bäume, die Blumen, das Gras. Sieh die Sterne, den Mond und die Sonne, wie sie in Stille ihre Bahnen ziehen. Wir brauchen Stille, um fähig zu werden, Seelen zu berühren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten Beiträge von Nuntius Jean-Claude Périssé und Bestsellerautor Manfred Lütz. Nächste Woche geht es dann weiter mit Ausschnitten vom Treffpunkt Weltkirche 2008, dann unter anderem mit Eva Herrmann und Prälat Obiora Ike. Das Einschalten lohnt sich also wieder und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viel Segen. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.